Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite, wie immer, Steffen Pasler, Rechtsanwalt bei den Rechtsanwälten in Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich, hallo an alle anderen.
Ja, starten wir mal rein, Steffen. Du musst gleich zu einer Gerichtsverhandlung. Also von daher machen wir heute mal ein bisschen flotter. Ich habe im Themenbereich Aktuelles etwas mitgebracht, einen Warnhinweis, dass es weiterhin Betrugsversuche da draußen gibt. Das Letzte, was ich gesehen habe, da sollte eine Arztpraxis Jahresabschlüsse beim Bundesanzeiger hochladen. Das wurde nicht gemacht, deshalb wurde jetzt gemahnt, und zwar durch das Bundeszentralamt für Steuern. Und man möge dann doch bitte das Geld auf ein Konto in Irland überweisen. Also bitte aufpassen, wenn Sie offiziell aussehende Schreiben bekommen oder Ihre Mandanten. Das muss nicht immer offiziell sein und dahinter kann ein Betrugsversuch stecken. Also von daher bitte, bitte wachsam sein.
Ja, eine gute Nachricht für die Landgerichte, eine schlechte Nachricht für die Anwälte. Der Zuständigkeitsstreitwert der Amtsgerichte wird von 5.000 auf 10.000 Euro angehoben. Und zwar für alle Verfahren, die ab dem 1. Januar 2026 anhängig werden.
Ja, dann hat der Bundestag am 13.11. die Stromsteuersenkung für Produzenten und Landwirte durchgewunken. Also erste, zweite, dritte Lesung sind durch. Jetzt geht es natürlich zur Länderkammer und da bleibt es abzuwarten, ob wir bis zum Jahresende da noch eine Entscheidung bekommen. Spannend wird es auch bei weiteren Themen, zum Beispiel das 8. Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes. Da geht es unter anderem um die Verlängerung der Kfz-Steuerbefreiung für E-Autos, als auch das Aktivrentengesetz. Die sind beide in der ersten Lesung durch den Bundestag durch. Dann ist es normalerweise so, das Ganze wird dann in den Finanzausschuss verabschiedet. Und da gab es am 21.11. zum Aktivrentengesetz vor allem schon Rückmeldungen der Länderkammer. Da hat man gesagt, das belastet die Länder und Gemeinden zu sehr, das Aktivrentengesetz. Das möge doch bitte dann irgendwie zu einem Ausgleich durch den Bund gegenüber Ländern und Gemeinden führen. Mal sehen, ob die sich darauf einlassen. Eigentlich ist geplant zum 01.01.2026, dass das Aktivrentengesetz kommt. Wenn ich so auf die Uhr gucke, das wird spannend, ob wir tatsächlich zum Ende des Jahres das sehen oder dann erst irgendwann im nächsten Jahr.
Wir hatten darüber gesprochen. Es gibt einen Gesetzentwurf zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung. Der ist jetzt gebilligt worden. Das heißt, es wird gesetzt. Er ist leicht abgeändert worden. Der Finanzausschuss hat noch hineinverhandelt, dass zu den schwarzarbeitsgefährdeten Branchen auch die plattformbasierten Lieferdienste zählen sollen, Lieferando und wie sie alle heißen. Ja, eine oft unterschlagene, aber wichtige Änderung ist bei den Zuständigkeiten und vor allen Dingen bei den Handlungsalternativen möglich. Nämlich, dass die Zollbehörden zukünftig die Geschäftsräume und Grundstücke der Prüfbeteiligten auch unangekündigt aufsuchen dürfen. Also müssen sich nicht mit ein, zwei Wochen vorher anmelden. Aus meiner Sicht schon eine ganz entscheidende Änderung, der Befugnisse der Zollbehörden.
Ja, das ist es. Da wird ein bisschen die Daumenschraube angezogen, ja. Daumenschraube anziehen, gutes Beispiel. Kurzer Hinweis nochmal, die elektronische Bekanntgabe von Steuerbescheiden nach dem DIVA 2-Programm. Da ändert sich was zum Jahreswechsel. Wir kommen vom Zustimmungsmodell zum Widerrufsmodell. Heißt also, grundsätzlich sollen elektronische Bescheide elektronisch dann bekannt gegeben werden. Von daher, all diejenigen, die sich mit Steuerbescheiden zu beschäftigen haben, gerade professionell wie Steuerberater, bitte mal nochmal in der Vollmachtsdatenbank nachgucken, ob da alles gepflegt ist, die entsprechenden Zuständigkeiten verteilen und. Da müssen also die Prozesse angepasst werden, dass dann auch immer alles ordentlich erfasst und dann hoffentlich auch im Fristenbuch dann berücksichtigt wird. BMF hat mal wieder ein Schreiben erlassen und ich freue mich über den Titel dieses Schreibens. Es geht um die steuerliche Anerkennung von Aufwendungen für die Bewirtung von Personen aus geschäftlichem Anlass in einem Bewirtungsbetrieb als Betriebsausgaben. Geht also darum, ich bewirte Geschäftspartner. Und was meinen jetzt eigentlich damit? Das Schreiben ist jetzt vom 19.11.2025. Es überarbeitet ein Schreiben vom 30.06.2021. Da haben sich jetzt ja schon wieder ein paar Änderungen ergeben. Unter anderem kam ja jetzt die E-Rechnung auch in der Zwischenzeit. Und da haben wir mit Freude und Spannung erwartet, wie denn jetzt eigentlich zum Beispiel ein Bewirtungsbeleg, den ich als Bewirtender ausstelle und dem ich dann aufschreibe, ne, aus welchem Grund und wen ich denn eigentlich so alles bewirtet habe, wie ich denn das mache, wenn ich von meinem Restaurant tatsächlich eine E-Rechnung bekommen sollte. Wie kriege ich das daran? Es gibt einen elektronischen Weg, der mir tatsächlich nach dem Lesen des BMF-Schreibens noch nicht so ganz klar ist, wie sich das BMF das vorstellt. Oder aber, dass ich dann meinen entsprechenden Bewirtungsbeleg dann erstmal auf Papier wieder ausstelle und dann zu meiner E-Rechnung dann scanne. Das scheint im Augenblick noch der gangbarste Weg zu sein. So, und als letztes im Blog Aktuelles von mir nochmal ein paar Daten. Die hat nämlich die Bundesregierung ausgegeben. Es geht um Steuerstrafverfahren und was denn da so im Jahre 2024 getrieben wurde. Ungefähr 50.000 Steuerstrafverfahren wurden von Finanzämtern rechtskräftig abgeschlossen, wurde uns mitgeteilt. Und ja, knapp 12.000 Strafverfahren gingen dann schon zu den Staatsanwaltschaften oder Gerichten und wurden da dann beendet. Mehreinnahmen aus allen Steuerstrafverfahren 2024 2,6 Milliarden Euro. Naja, ist ein bisschen Geld, aber ob es jetzt dann unsere ganzen Löcher damit stopft, weiß ich nicht.
Wohl nicht.
Wohl nicht, genau. Ja, kommen wir mal zu den Urteilen, Steffen. Ich habe was mitgebracht vom BFH. Man könnte fast sagen, jetzt das zweite Urteil zu Schätzungen. Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir berichtet, dass der BFH dem BMF gesagt hat, oh, eure Richtsatzsammlung, die finden wir jetzt aber nicht ganz so toll. Das ist ja ein äußerer Betriebsvergleich. Wir hätten gerne einen inneren Betriebsvergleich. Der ist eigentlich immer besser. So, in dieser Legacy gibt es jetzt also das nächste Urteil. Es geht um einen alten Kassenfall, irgendwo Anfang der 2010er Jahre. Wir wissen, das waren noch alte Kassen und da war noch nichts mit TSE und dergleichen. Hat also mit der heutigen Situation eigentlich nichts mehr zu tun. Für mich ein Mitbringsel aber erstmal aus der BFH-Rechtsprechung. Wir müssen, also diejenigen, die Kassen bedienen, aber vielleicht auch deren Berater, immer wieder darauf achten, dass solch eine Kasse, dass die nicht manipuliert werden kann. Das ist schon mal einfach ein Thema und natürlich auch niemals manipuliert wird. Allein eben schon der Anschein, dass die manipuliert werden kann oder dass da irgendwas nicht richtig gelaufen ist, das führt auch aus Sicht des BFHs, also so ein formeller Mangel kann dann eben dazu führen, dass hinzugeschätzt werden darf. Dann aber in diesem zweiten Schritt, bei der Hinzuschätzung, da gab es jetzt vom BFH, naja, Backpfeifen für das Finanzamt als auch für das Finanzgericht, weil die mal wieder relativ oberflächlich eher so einem äußeren Betriebsvergleich unterlegen sind und dann relativ schnell geschätzt haben, hier der BFH nochmal nein. Es muss im Zweifel ein innerer Betriebsvergleich anhand der vorhandenen Daten dann vorgenommen werden. Das geht im Zweifel immer vor und das wurde nicht gemacht. Von daher ist die Sache dann wieder an das FG zurückverwiesen worden, dass sie doch bitte ordentlich ermitteln sollen. Heißt für uns also, wenn der Mandant Kraft, Zeit und Geld hat, würde es sich lohnen, zum BFH zu gehen. Der hat noch ein bisschen Verstand. Ah, ja, wir hoffen, dass die Finanzgerichte dann eben auch das jetzt so aufnehmen. Das ist das BFH-Urteil vom 29. Juli 2025 zum Aktenzeichen Römisch 10 R 24 aus 21. Ja, und jetzt hast du uns was Spektakuläres mitgebracht, Steffen.
Genau, der Aufreger vom Bundessozialgericht ist jetzt ungefähr 10 Tage alt und die Diskussionen und die Aufregung darüber reißt nicht ab. Dabei ist eigentlich Unspektakuläres passiert. Etwas, was wir regelmäßig sehen. Es waren teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer, es sind zwei Fälle, die jeweils einen Firmenwagen bekommen haben als alleinige Vergütung für ihre Tätigkeit. Der jeweilige Arbeitgeber hat dafür auch Sozialbeiträge abgeführt. Das hat in der Vorinstanz, Landessozialgericht NRW noch gereicht. Die haben nämlich gemeint, ob er damit seiner gesetzlichen Pflicht zur Vergütung der Tätigkeit, ausreichend nachgekommen ist, spielt für die Verbeitragung des Arbeitsentgelts keine Rolle. Doch, sagt das Bundessozialgericht, weil Paragraph 107 Absatz 2 Satz 5 der Gewerbeordnung sagt, bis zur Pfändungsfreigrenze darfst du keinen Sachbezug als Vergütung vereinbaren und liefern oder zahlen. Und deswegen besteht noch der Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn dieser Arbeitnehmer. Und der ist dann, und jetzt kommt's, zusätzlich zu verbeitragen. Das ist also quasi sowas wie eine Sanktion. Aber was hilft's? Ende der Fahnenstange, Bundessozialgericht hat entschieden.
Eieiei,
Das sind
genau.
die Urteile vom 13.11.2025 zu den Aktenzeichen B12 BA 8 aus 24 R und B12 BA 6 aus 23 R.
Vielen Dank. Dann kommen wir mal wieder zu den Finanzgerichten. Jetzt Finanzgericht Münster. Und wer sich bei den Finanzgerichten so ein bisschen auskennt, es gibt Finanzgerichte, die eher so zu den Finanzämtern tendieren und eher Finanzgerichte, die zu den Steuerpflichtigen tendieren und auch mal deren Ansicht und Nöte beherzigen. Zu letzterem gehört das FG Münster. Die hatten einen Fall jetzt auf dem Tisch. Da ging es um eine GmbH und deren Gesellschafter. Der Gesellschafter hielt ein paar Prozent an der GmbH, aber eben nicht alle Anteile. Die restlichen Anteile befanden sich in der GmbH als eigene Anteile. Diese eigenen Anteile wurden dann an den Alleingesellschafter übertragen. Und es stellte sich dann jetzt die Frage, was machen wir denn steuerlich daraus? Das Finanzamt und auch das Finanzgericht sind davon ausgegangen, das ist eine verdeckte Gewinnausschüttung. Was ich richtig finde, denn es gibt eine Vermögensminderung bei der GmbH. Die hat nämlich weniger ihre eigenen Anteile und die befinden sich jetzt beim Gesellschafter. Also von daher, dass ein VGA vorliegt, ist in dem Fall unzweifelhaft. Es ging jetzt darum, wie sind denn diese Anteile zu bewerten? Man könnte natürlich sagen, mit dem Verkehrswert, was die echt wert sind, wenn ich die verkauft hätte als GmbH. Man kann aber anscheinend auch, wie das FG Münster sagen, in diesem Fall sind die Anteile nur 0 Euro wert. Wohl aus dem Gedanken, der Gesellschafter war ja faktisch vorher schon zu 100% beteiligt. Er hatte Anteile, der Rest befand sich in der GmbH. Ja, damit war er mehr oder weniger zu 100% beteiligt. Es gab keinen anderen, der sonst beteiligt war. Jetzt hat er alle Anteile, jetzt ist er wieder zu 100% beteiligt, also hat sich nichts geändert. Ob das so durchgeht, da müssen wir tatsächlich mal sehen. Ich hoffe, der Fall geht zum BFH und er entscheidet darüber. Und dann kriegen wir das hoffentlich bestätigt, dass hier eine 0-Euro-Bewertung auch möglich ist in diesen Fällen. Das ist das Urteil vom FG Münster vom 29. Oktober 2025 zum Aktenzeichen 9K 1180 aus 22 Kapp. So, und als letztes habe ich noch ein Urteil vom Verwaltungsgericht Gelsenkirchen mitgebracht. Und bei Verwaltungsgericht, wenn ich mit sowas ankomme, dann geht es eigentlich immer um die Corona-Hilfen. Und so ist es auch in diesem Fall. Es geht um die Überbrückungshilfen 4 hier im Bundesland NRW. Und es ging darum, habe ich einen Unternehmensverbund, ja oder nein? Und da es da also eine ganze Menge Umstrukturierung gab, zu welchem Zeitpunkt muss ich mir denn das Ganze angucken? Und da haben die FAQs zur Überbrückungshilfe 4 in Ziffer 5.6 gesagt, naja, der 31.12.2021 ist mein Stichtag für eben die Bewertung der Unternehmensstruktur. Und wenn du da einen Verbund hattest zu dem Zeitpunkt, dann hast du halt Pech gehabt. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat jetzt wie einige Verwaltungsgerichte in NRW sich dann mal überlegt, naja, was sind denn diese FAQs? Das sind ja keine echten rechtlichen Vorschriften. Wo ist denn die dahinterstehende echte rechtliche Vorschrift? Und die haben gefunden, das entsprechende Europarecht, was eben dahinter steckt, auf dem alle unsere Corona-Hilfen basieren. Da haben die mal reingeguckt und da haben die nicht gefunden, dass der 31.12.2021 für Überbrückungshilfe 4 dann der Stichtag sei, wo man sich die Unternehmensstruktur anzugucken habe. Danach haben die gesehen, geht es nur um den Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung. Da ist es wichtig, der ersten behördlichen Entscheidung, ob da eben dieser Unternehmensverbund bestand. Naja, also musste hier in dem Fall dann eben nochmal neu geguckt werden und man kam zu einer anderen Einschätzung. Das kann mal positiv als auch negativ dann für die entsprechenden Antragsteller sein. Heißt für uns aber, jedenfalls in NRW, Verwaltungsgerichte scheinen davon auszugehen, dass die FAQ keine rechtlichen Vorschriften sind, ja, und dass ich immer dann auf das maßgebende dahinterstehende Europarecht dann gucken muss und schauen muss, was da drin steht. Das ist das Urteil des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen vom 12. August 2025 zum Aktenzeichen 19K 2499 aus 23. So, Steffen, damit sind wir auch schon durch. Vielen Dank, dass du dabei warst. Jetzt kannst
Gerne.
du zum
Streiten
Gericht
gehen, genau.
flitzen. Jetzt kann es schon streiten gehen. Ich drücke dir die
Gut.
Daumen, dass es was wird, dass du
Danke.
erfolgreich bist. Und ja, dann bis zur nächsten Woche.
Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Tschüss.